Deutschlandfunk, kontrovers.
Herzlich willkommen an diesem Montagmorgen. Schön, dass Sie dabei sind hier bei Kontrovers. Im Studio ist heute Tobias Armbrüster. Ist es nur ein Ringen um Macht oder droht da ein offener Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Gekämpft wird in der Ukraine ja schon seit 2014, seit der Krim-Besetzung und seit der andauernden russischen Unterstützung für die Separatistengebiete im Osten des Landes. Aber in den letzten Wochen, da hat der Kreml dicht um die Ukraine jetzt zehntausende Soldaten aufziehen lassen. Zu befürchten ist eine weitere, eine große Invasion. Es wäre ein Krieg auf europäischem Boden und ein Versagen der europäischen Diplomatie. Das ist unser Thema heute hier in Kontrovers. Krise im Osten, wie umgehen mit dem russisch-ukrainischen Konflikt? Unsere Gäste heute hier in dieser Runde sind Ralf Stegner, der frühere stellvertretende SPD-Chef. Heute ist er Bundestagsabgeordneter und sitzt im Auswärtigen Ausschuss. Schönen guten Morgen, Herr Stegner.
Guten Morgen.
Ich begrüße außerdem Roderich Kiesewetter, ebenfalls im Auswärtigen Ausschuss, aber für die CDU, außerdem ehemaliger Oberst der Bundeswehr. Herzlich willkommen, Herr Kiesewetter.
Guten Morgen, Herr Armbruster.
Und aus Moskau ist zugeschaltet Deutschlandfunk-Russland-Korrespondent Florian Kellermann. Auch an Sie. Einen schönen guten Morgen, Herr Kellermann.
Guten Morgen.
Und natürlich heute Morgen auch die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, an alle, die uns jetzt gerade zuhören. Wie sehen Sie die Entwicklung? Wie sollte Deutschland, wie die NATO agieren in diesem Konflikt um die Ukraine? Rufen Sie uns an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 44644464. Dann können Sie hier live bei uns mitdiskutieren. Noch einmal, das ist die 00800 44644464. Schicken Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de oder senden Sie eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht auf unseren WhatsApp-Account. Die Telefonnummer ist die 0173 5690322. Noch einmal 0173 5690322. Und einige haben uns schon ihre Meinung heute Morgen auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Hören wir hier mal zu.
Horst Wagner aus Düsseldorf. Wenn ich als Ukrainer sehe, dass mein starker Nachbar, der mir schon die Krim genommen hat, mit 100.000 Soldaten und Tausenden von Panzern an meiner Grenze aufrückt, wenn mir dann ein deutscher Freund 5000 Helme schenkt, dann kann ich mich nur wundern oder das als Witz empfinden. Er könnte mir genauso gut 5000 Klatschen gegen Moskitos schenken.
Bauersfeld, Hannover. Wer einen Aggressor gewähren lässt, wie das bei Putins Besetzung auf der Krim geschah,
okay, ohne Abdikation
zu erlassen, der ermuntert ihn zu weiteren Aggressionen.
Jetzt Michael Witt aus Erkrath.
Okay.
Warum verhandeln wir mit der Ukraine und Russland nicht über einen neutralen
Jetzt
Staat?
Ist das der richtige Ukraine? Regler gewesen?
Die Ukraine als Schweiz des Ostens, von der Russland und der Westen profitieren.
Parin Schwalm.
Jetzt habe ich noch einen anderen Regler hochgezogen.
Es
ist das der richtige
sein,
Regler?
Dass wir wieder Waffen in den Osten liefern und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass das das richtige Zeichen wäre. Es würde die Lage weiter eskalieren.
Martin Macker, Hamburg. Ich halte es für absolut richtig, dass es eine Seite im Westen gibt, die versucht massiv zu deeskalieren, indem darauf hingewiesen wird, dass Sprechen eindeutig besser ist als möglicherweise weitere Waffenlieferungen.
Hier ist Ecki aus Leipzig. Guten Morgen. Man sollte vielleicht damit aufhören mit dieser Politik. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also Russland gegenüber kann man nur mit Härte auftreten und nicht diese verlogene Gerede. Und wir müssen Ukraine stärken. Mit Nord Stream 2 machen wir das ganze Gegenteil.
Ja, mein Name ist Naumann, ich rufe aus Berlin an und ich finde, dass eigentlich Russland machen kann auf seinem Territorium, was es möchte. Und dass sich da der Ami aufregt, finde ich schon mal ganz witzig. Schließlich hat der ja mehrfach schon irgendwelche Kriege irgendwo angefangen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Ami ein bisschen sauer wäre, wenn Russland mit Mexiko und Kuba ein Militärbündnis einginge und Russland dann Truppen nur in Mexiko stationiert.
Soweit also einige Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer an diesem Montagmorgen. Wir reden über die Ukraine, über die Kriegsgefahr. Herr Stegner, SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, wie sehen Sie die Gefahr eines offenen Kriegs in diesem Konflikt?
Also Es ist natürlich eine bedrückende Situation, dass Tausende von russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufgezogen sind und dass wir eine zugespitzte Lage haben, von der man nicht weiß, worin sie endet, ob das innenpolitisch motivierte Drohgebärden nach außen sind oder ob da etwas anderes dahinter steckt. Fakt ist, dass die Position, die wir dazu haben, sehr klar ist, nämlich erstens, sollten russische Truppen die Grenzen überqueren, sollte es einen militärischen Angriff auf die Ukraine geben, dann wird es und muss es eine harte, gemeinsame Antwort der westlichen Verbündeten geben, zu der auch Deutschland beiträgt, weil wir die Integrität der Staaten und die Sicherheit der Grenzen in Europa gewährleisten müssen. Diese harte Antwort beinhaltet aber nicht, dass darüber öffentlich spekuliert wird, was die einzelnen Maßnahmen sein sollten. Und zweitens und noch wichtiger, alle, insbesondere Deutschland, müssen alles tun, was möglich ist, um mit diplomatischen Mitteln die Krise zu entschärfen und dafür zu sorgen, dass es eben zu einem solchen Angriff auch nicht kommt. Dazu gehören die Gesprächsformate, wie zum Beispiel das Normandie-Format, wie zum Beispiel OSZE, mit eigenen Vorschlägen. Dazu gehört nicht, Waffen zu liefern an die Ukraine. Das ist nicht die Rolle Deutschlands. In diesen beiden Positionen ist die SPD sehr klar. Und ich wundere mich manchmal ein bisschen darüber, dass viele markige öffentliche Interviews geben und Vorschläge machen und Sanktionsdrohungen erheben und gar nicht im Blick haben, dass es doch darum gehen muss, mit der Diplomatie, und die findet hinter verschlossenen Türen statt, dafür zu sorgen, dass es keine weitere Eskalation gibt.
Gut. Über das Thema Waffenlieferungen werden wir sicher im Laufe der kommenden anderthalb Stunden noch einmal sprechen. Aber vielleicht, um das einmal von Anfang an klarzustellen, Sie sind gegen Waffenlieferungen, auch gegen den, da wird ja oft die Unterscheidung gemacht, auch gegen die Lieferung von Defensivwaffen.
Ich glaube, dass die Unterscheidung zwischen Offensivwaffen und Defensivwaffen ohnehin eine ist, die sehr, sehr fragwürdig ist. Und ich glaube, generell momentan tragen Waffen nicht dazu bei, die Situation zu deeskalieren. Und das ist das, was wir zu tun haben. Es kann nicht sein, dass wir mit dazu beitragen, dass anderthalb Flugstunden entfernt von Berlin mitten in Europa wieder ein Krieg ausbricht. Das können wir nicht wollen, sondern wir müssen wollen, dass es Deeskalation gibt, dass man wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt, dass beide Seiten das Minsker Abkommen einhalten und dass wir wieder dazu kommen, über gemeinsame Interessen und gemeinsame Sicherheit zu reden und nicht über öffentliche Androhung von militärischer Gewalt.
Roderich Kiesewetter von der CDU, ebenfalls Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Was muss Ihrer Meinung nach passieren, um die angespannte Lage zu stabilisieren?
Ja, zunächst einmal hat ja die Bundesregierung eine sehr steile Lernkurve hinlegen müssen. Denn es gab ja bis vor einer guten Woche völlig dissonante Töne. Nord Stream 2 auf keinen Fall, ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Bei den Grünen sehr unterschiedliche Aussagen in Sachen Waffenlieferungen und so weiter. Also entscheidend ist erst einmal Geschlossenheit unserer Regierung und eine gemeinsame Position des Westens. Nur dann kann man auch richtig verhandeln. Und ich glaube, dass die Kombination von sehr klarer Diplomatie, was Herr Stegner eben ansprach, aber eben auch die Aussicht, dass nichts ausgeschlossen wird, erst zum Verhandlungserfolg führt. Was heißt nichts ausschließen? Das bedeutet erst einmal, dass man nicht zu sehr öffentlich spekuliert, was man alles nicht will, sondern hier sehr klar sich einig ist, dass nichts ausgeschlossen werden darf, weder SWIFT noch Nord Stream 2 noch auch Waffenlieferungen. Nur der Kernpunkt ist ja, dass in unserer Argumentation mit der Geschichte argumentiert wird und wir sagen, wir liefern nichts an die Ukraine, weil wir dort den größten Blutzoll an der sowjetischen Bevölkerung verursacht haben. Das ist richtig. Aber aus ähnlichem Grund unterstützen wir heute Israel mit U-Booten oder haben bei einem Massaker, das schon stattgefunden hat, dann die Kurden unterstützt. Also ich glaube, dass das Kalkül Putins verändert werden muss. Und wenn er sieht, dass der Westen uneinig ist, dass die Ukraine keine Unterstützung bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs umso größer. Deshalb sollte am Ende einer möglichen Eskalationsspirale, die wir vermeiden wollen, nicht stehen, dass die Ukraine mit ihren hausgemachten Mitteln dann zur Selbstverteidigung übergehen muss, sondern Putin muss wissen, die NATO- und EU-Staaten sind bereit, im Falle einer Eskalation hier sehr deutlich auch militärische Unterstützung zu leisten. Das ist aber am Ende des Spektrums Und damit muss man nicht beginnen, sondern sehr klare Diplomatie. Und vor allen Dingen, Herr Stegner hat es angesprochen, OSZE und auch das Normandie-Format. Wir Europäer müssen doch auch ein Interesse daran haben, dass nicht Biden und Putin am Tisch sitzen, sondern die Europäische Union gleichberechtigt. Es darf nie mehr passieren, wie vor 2 Wochen, dass über die EU gesprochen wird. Wir müssen unsere Sicherheit hier selbst mit Verhandlungen am Verhandlungstisch in die Hand nehmen.
Die Rolle der EU wird sicher auch ein Thema sein. Sie haben es angesprochen, die steile Lernkurve, wie Sie das beschrieben haben, auf Seiten der Bundesregierung. Wie beurteilen Sie denn den aktuellen Stand der deutschen Außenpolitik mit Blick auf die Ukraine?
Also ich glaube, dass die Bundesaußenministerin hier in den letzten Wochen sehr an Gewicht gewonnen hat. Und sie ist ja noch in ihren ersten 100 Tagen. Was ich für schädlich empfunden habe, war, dass der Bundeskanzler bis vor einer guten Woche noch einmal sehr öffentlich betont hat, dass Nord Stream 2 ein privatwirtschaftliches Projekt ist. Das ist es von Anfang an nicht, weil ja ein Bundeskanzler außer Diensten dort quasi in seinem letzten Dienstjahr eingestiegen ist. Ich beurteile die deutsche Außenpolitik als verbesserungsbedürftig, weil ich auch vom Bundeskanzler erwarte, er reist ja glücklicherweise diese Woche in die USA, dass er auch den Staaten in Mittelosteuropa, also Polen und den baltischen Staaten, deutlich macht, von der Regierungsspitze her, nicht nur von der Außenministerin, dass wir Deutschen an der Seite der osteuropäischen Nachbarn stehen und dass wir ein Gespür für ihr Bedrohungsgefühl haben. Die Kernaufgabe Deutschlands ist es, Europa zusammenzuhalten nach dem Brexit und eine Scharnierfunktion zu haben, die die sicherheitspolitischen Bedrohungsempfindungen der Osteuropäer genauso versteht wie die Sorge um weitere Migration aus Afrika für die Südeuropäer. Und wir müssen die Interessen der verschiedenen europäischen Staaten und Richtungen zusammenbringen. Das ist die Kernaufgabe Deutschlands. Und da erwarte ich mir eine etwas aktivere Außenpolitik. Aber wie gesagt, die 100 Tage sind noch nicht um.
Florian Kellermann in der russischen Hauptstadt. Sie berichten für uns nahezu täglich über das, was da in Russland auf die unterschiedlichen Nachrichtenkanäle geschickt wird. Was ist denn Ihr Stand? Welche Signale hat Moskau in den vergangenen Tagen ausgesendet? Wie beurteilt man dort, auch im Kreml, die aktuelle Entwicklung rund um die Ukraine?
Ja, die Signale, die man jetzt vernimmt aus dem Kreml, vor allem vom Außenminister Sergej Lavrov, sind ja vorsichtig gemäßigter geworden. Also wir haben in der vergangenen Woche die sogenannte Antwort von NATO und USA auf diese Papiere bekommen, die Russland geschickt hat, die im Westen als Ultimatum bezeichnet werden und die man wohl auch so auffassen muss. Und man konnte ja schon befürchten, wenn dann diese Antwort da ist, und die ist ja in diesen zentralen Punkten abschlägig. Also man wird der Ukraine nicht verbieten, in die NATO einzutreten oder zumindest es versuchen, in die NATO einzutreten. Das heißt, man wird nicht garantieren, dass die Ukraine oder Georgien oder ein anderes Land jemals in die NATO eintreten wird. Man konnte eben befürchten, dass dann auf diese abschlägige Antwort ja jetzt eben sofort eine Eskalationsstufe folgt. Und das ist aber eben nicht passiert, sondern die Reaktion war von Lavrov: in diesen Antworten von NATO und von Washington gibt es bestimmte positive Punkte. Da werden Dinge genannt, Rüstungskontrolle, die wir schon lange gefordert haben. Darüber wollen wir gerne weiter reden. Klar, auf unsere zentralen Forderungen haben wir keine positive Antwort bekommen, aber wir sind weiter bereit zum Dialog. Und das ist jetzt erstmal doch ein positives Signal. Putin hat sich noch nicht öffentlich geäußert. Das heißt, er ist nicht vor die Kameras getreten. Es gibt nur auf der Internetseite des Kremls eine Aussage, die sich im Großen und Ganzen ähnlich liest wie das, was Lavrov gesagt hat in den vergangenen Tagen.
Gut, dann haben wir hier jetzt um 10.22 Uhr einen ersten Anrufer, der sich bei uns gemeldet hat. Uwe Mangold meldet sich aus Weil der Stadt, wenn ich das richtig so sage. Ja, prima. Aus der Nähe von Stuttgart. Herr Mangold, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön, was ist Ihr Punkt?
Ja, Abschreckung wäre zur Verhinderung eines Krieges eine gute Aktion, und zur Abschreckung, zumal Abschreckung gegen einen eventuell bevorstehenden Panzerkrieg, wo russische Panzerverbände die Grenze überschreiten könnten, wären Abwehrdrohnen sinnvoll. Kampfdrohnen, die Panzer abwehren können. Da hat die Ukraine bereits eine ganze Ladung Abwehrdrohnen erworben, zwar aus der Türkei. Was man so hört, geht den Ukrainern langsam das Geld aus, um weitere Abwehrdrohnen zu kaufen. Da könnte eventuell Deutschland mit irgendeiner Bürgschaft die Sache etwas beflügeln. Ansonsten bin ich aber auch andererseits der Meinung, dass die Ukraine keine Sympathiepunkte geholt hat, wo sie den deutschen General, den Admiral, den Marinechef dermaßen kritisiert hat, weil er flapsig gemeint hat, die Krim sei nun mal weg.
Das fanden Sie, die Kritik an
Vizeadmiral Schönbach? Fand ich überscharf, zumal ich noch eine andere, etwas flapsige Meinung habe. Historischerseits hat ein gewisser Herr Chruschtschow die damals russische Krim in einer Ein-Mann-Schenkungsaktion, das war ja damals völlig egal, dem Bundesland Ukraine zugeschoben. Und ob diese Schiebeaktion völkerrechtsmäßig, wenn eine Person so eine Schenkung durchführt, ob das so mit 10 Häkchen wirklich durchläuft. Also wenn man heute behauptet, die Annexion der Krim sei das schlimmste Völkerrechtsverbrechen der Neuzeit, ja, also das kann man diskutieren, ob das so schlimm war. Auf jeden Fall denke ich, die Krim ist nun mal weg und jetzt sollte man gucken, dass nichts weiter darüber hinaus passiert. Die Krim ist weg und alles andere sollte mit Abschreckung, mit größtmöglicher Abschreckung verhindert werden. Und durchaus mit Kampfdrohnen Abschreckung, damit die russischen Panzer erst gar nicht die Grenze überschreiten.
Das heißt, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, Sie sagen, mit dem, was geschehen ist, sollte man sich abfinden, aber jetzt bitteschön keine weitere Überschreitung von irgendwelchen roten Linien zulassen, sondern
Donbass läuft, ist schon zu viel. Also die Krim, irgendwie, die Russen werden die Krim nicht hergeben. Alles darüber hinauslaufende sollte mit massiver Abschreckung verhindert werden.
Herr Kiesewetter, was sagen Sie zu so einer Haltung?
Naja, ich muss da meinem Landsmann in einer Sache intensiv widersprechen, Herr Mangold. Das mit der Krim ist ja kein Betriebsunfall. Und auch wenn das womöglich eine Schenkung in den 50er Jahren war, gab es 1994 ein internationales Abkommen, das für die EU, Großbritannien, dann die USA und Russland mit der Ukraine abgeschlossen haben. Die Ukraine war die drittstärkste Nuklearmacht der Welt. Und sie war bereit, alle ihre Nuklearwaffen abzurüsten für den Preis der territorialen Integrität und Souveränität und hat dafür unterschrieben, dass die russische Schwarzmeerflotte weiter auf der Krim bleiben darf. Ich denke, ein vorbildliches Abkommen, sehr gut. Das ist 2014 gebrochen worden. Also es geht hier nicht darum, dass irgendwann mal Chruschtschow die Krim geschenkt hat, sondern dass es diplomatisch festgeschrieben in internationalen Verträgen war, dass die Krim Teil der Ukraine ist und die Ukraine territoriale Integrität hat. Und dafür gab sie ihre Atomwaffen ab. Seither haben wir, seit 2014 ist dieses Budapester Abkommen gebrochen worden durch Russland, durch die Besetzung der Krim und die Teilannexion der Ostukraine mit 2 Millionen Vertriebenen. Und das führt doch dazu, dass weltweit keiner mehr internationalen Verträgen traut, insbesondere dann nicht, wenn sie mit Abrüstung verknüpft sind, nämlich nuklearer. Nordkorea führt immer in Verhandlungen das Beispiel Ukraine an und ist nicht bereit, nukleare Abrüstung zu betreiben, obwohl es dieses Land an den Ruin führt. Wo ich mit Herrn Mangold d'accord gehe, ist, dass wir am Ende einer Eskalation, die wir verhindern wollen, sicherlich nicht ausschließen sollten, auch mögliche Abwehrwaffen, wozu Drohnen zählen können, wenn sie Kampfpanzer, die angreifen, bekämpfen, mitfinanzieren können. Aber das Entscheidende ist, dass wir nicht Völkerrechtsbruch einfach hinnehmen dürfen, also legitimieren, dass die Krim besetzt wurde, obwohl ein internationales Abkommen gebrochen wurde und obwohl die Ukraine abgerüstet hat dafür.
Herr Stegner, warum sind Sie eigentlich so strikt gegen Waffenlieferungen?
Ich möchte Herrn Kiesewetter widersprechen. Die Lösung dieses Konfliktes liegt nicht im militärischen Bereich. Wir wollen keine militärischen Auseinandersetzungen mitten in Europa.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Sondern, aber Sie reden davon, dass man eine militärische Auseinandersetzung nicht ausschließt. Und ich finde, der Weg muss ein anderer sein. Ich möchte Ihnen auch widersprechen darin, dass Sie vorhin gesagt haben, man Also es sei nicht Sinn, öffentlich Dinge vom Tisch zu nehmen. Es ist genauso wenig sinnvoll, öffentlich Dinge zu erörtern. Diplomatie findet hinter geschlossenen Türen statt. Das ist der Punkt. Das Ziel von Diplomatie ist genau das zu verhindern, worüber alle reden ständig, nämlich, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Und bei der so geschmähten Ostpolitik, will ich mal sagen, von der ich glaube, dass sie keineswegs veraltet ist und von vorgestern, gab es natürlich auch Punkte, wo man vereinbart hat, to agree to disagree. Und das gilt natürlich für die Krim. Da gibt es eine Meinungsverschiedenheit und das kann man jetzt auch nicht schönreden. Wir sind der Meinung, dass die territoriale Integrität von Staaten gewahrt werden muss. Das ist Teil der europäischen Friedensordnung. Dahinter sollten wir nicht zurückgehen. Aber die Rolle Deutschlands muss immer sein, Diplomatie bis zu einem letzten möglichen Zeitpunkt voranzubringen. Und solange noch geredet wird, fällt kein Schuss. Und das ist der Punkt, um den es geht. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass eine Aufrüstung der Ukraine das Ungleichgewicht, was es ja zwischen Russland und der Ukraine gibt, verändern würde, sondern es muss andere Punkte geben, dass Russland merkt, es hat gar nichts davon oder hätte nichts davon, zu intervenieren in die Ukraine. Und ich füge noch mal hinzu, wenn ich etwa das Minsker Abkommen mir angucke, das wird von beiden Seiten nicht eingehalten. Und darauf zu drängen, dass das geschieht, wäre ein Punkt, den man unternehmen müsste. Mhm. Und dafür sollten wir uns einsetzen.
Gut, dann werden wir an genau dieser Stelle in etwa 5 Minuten weiter diskutieren. Jetzt folgen hier im Deutschlandfunk erst einmal die Nachrichten. Anschließend weiter hier bei Kontrovers. Heute mit dem Thema Krise im Osten. Wie umgehen mit dem russisch-ukrainischen Konflikt? Und Sie hören weiterhin Kontrovers, die Diskussionsrunde am Montagvormittag hier bei uns im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Krise im Osten. Wie umgehen mit dem russisch-ukrainischen Konflikt? Und die Runde setzt sich zusammen aus Florian Kellermann, Russland, Ukraine und Ukraine-Korrespondent für den Deutschlandfunk. Er ist zugeschaltet aus Moskau. Ralf Stegner ist mit dabei, langjährige Führungsfigur der SPD, jetzt im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Und Roderich Kiesewetter, ehemaliger Bundeswehroberst und für die CDU im Auswärtigen Ausschuss. Und natürlich können Sie, alle Hörerinnen und Hörer, auch gerne mit dabei sein und sich einschalten. Rufen Sie uns einfach an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de, und Sie können uns auch eine Textnachricht auf WhatsApp hinterlassen. Die Nummer ist die 0173 56 90 322. Und wir haben einige E-Mails heute Morgen schon bekommen. Unter anderem hat sich Ludger Böhlen gemeldet. Er schreibt: Ich sehe die mögliche Rüstungsspirale mit deutscher Unterstützung auch kritisch. Wir sollten aber anbieten, im Fall einer russischen militanten Grenzüberschreitung sehr kurzfristig und sehr intensiv Defensivwaffen zu liefern und diese auch anzukündigen. Das Risiko für Moskau muss unkalkulierbar werden, schreibt uns wie gesagt Ludger Böhlen. Markus Klöditz hat sich gemeldet. Er meint in seiner E-Mail: Meiner Meinung nach muss der Westen Waffen an die Ukraine liefern, wenn alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft sind. Man kann nur mit Stärke einen Aggressor abschrecken. Denn diese E-Mail hier von Hannes Beermann: Ich bin der Meinung, Russland hat überhaupt kein Interesse an einem Krieg oder einer Invasion der Ukraine. Russlands Interesse ist es, die Region so weit zu destabilisieren, dass die NATO von einer Aufnahme der Ukraine absieht. Ziel muss es sein, eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten gesichtswahrend den Status quo anerkennen können. Und dann noch diese E-Mail hier von Andrea Kömpe. Deutschland, schreibt sie, Deutschland sollte aufgrund seiner Geschichte ausschließlich auf Diplomatie setzen. Die Verlierer und Opfer einer militärischen Auseinandersetzung wären die einfachen Menschen in der Ukraine. Ich bin mir sicher, dass es den USA und Russland nicht um die Menschen in der Ukraine geht, sondern es wäre ein Stellvertreterkrieg zwischen den Großmächten USA und Russland. Und jetzt hat sich hier um 10.37 Uhr Frau Donrath gemeldet. Frau Donath, Entschuldigung, aus dem Saarland. Schönen guten Morgen, Frau Donath.
Ja, guten Morgen in die Herrenrunde.
Guten Morgen. Bitte, was ist Ihr Punkt?
Ja, also ich kann mich da dem Herrn aus der E-Mail anschließen. Also die Situation ist ja in dem Sinne sozusagen kritisch, weil Putin steht jetzt sozusagen in den westlichen Medien, wird das immer wieder als wieder an der Grenze zur Ukraine dargestellt, aber er steht ja schon seit 8 Jahren da. Ne? Also ich verstehe halt nicht so ganz genau, warum jetzt dieses Drama in dem Sinne so angesprochen wird, weil ich kenne auch viele Ukrainer und ich kenne auch viele Russen und ich kenne auch viele Ukrainer, die dort leben und die genau an der Grenze leben und die halt, also die dieses Aufgemarsche von Putin nicht so aggressiv empfinden. Und das finde ich halt interessant, dass wir, also dass ich in ihren Nachrichten, ich höre sie fast den ganzen Tag, weil ich Homeoffice habe, also höre ich sie sehr oft. Und ich habe auch mal einen Beitrag von Ihnen gehört, wo Sie mit einer ukrainischen Journalistin geredet haben. Diese Frau hat gesagt, naja, also Putin steht seit 8 Jahren hier. Dieser Krieg, dieser unmittelbare Krieg, der jetzt kommt, das wird nicht so unbedingt überall empfunden. Und das wollte ich einfach nur anmerken. Also dieses, wir müssen uns fragen, worüber reden wir hier? Reden wir über eine Chimäre in dem Sinne, eine potenzielle Gefahr? Und wenn ja, machen wir sie potenziell, weil wir darüber reden. Verstehen Sie, was ich meine?
Das heißt, Sie meinen, alleine auch schon das Reden über einen möglichen Krieg heizt die Situation weiter an?
Genau. Und da muss ich ein bisschen an den ersten, ich bin Historiker, da muss ich immer ein bisschen an den Ersten Weltkrieg denken. Ja, also da war das auch so. Wir kommen zusammen und reden über einen Krieg und dann kann ein Krieg auch kommen. Natürlich ist die Situation schwierig, aber wenn wir auch ganz knallhart wären, könnten wir ja als EU auch sagen, okay, ab morgen gehört die Ukraine uns. Und dann wäre eigentlich die ganze Situation ziemlich, also sozusagen deeskaliert. Weil dann könnte Putin, dann wäre Putin, glaube ich, wirklich so, ich gehe jetzt wieder. Wissen Sie, was ich meine? Aber das passiert ja auch nicht. Also das ist ja eine ganz komische Situation, ja. Wir halten die Ukraine irgendwie so halb in der Hand und haben aber den Zeigefinger erhoben gegenüber Putin. Und gleichzeitig reden wir auch noch mit Biden, von dem wir auch nicht so wissen, was er eigentlich will, weil wir haben ja auch noch Nord Stream 2 und die Fracking-Situation in Amerika. Also wir haben eine Situation, die mich sehr an den Kalten Krieg erinnert. Und die ist, das ist schade, weil wir brauchen das nicht. Also es ist schade, dass wir da wieder reinrutschen. Sehen Sie, weil wir reden hier auch von Fronten. Also Ihre Kollegen reden auch von Fronten. Wir müssen uns auf eine Seite stellen. Also aber was für eine Seite? Also wo sind wir denn hier gelandet, dass wir von Seiten reden? Ja, das ist halt das.
Aber Sie erkennen schon an, dass es im Osten der Ukraine Kämpfe gibt derzeit.
Natürlich. Das Problem ist aber schon seit 8 Jahren. Und seit 8 Jahren schauen wir weg. Also verstehen Sie, ich verstehe halt nicht, wir hatten vor 8 Jahren dieses Russland kommt, marschiert ein, holt sich die Krim und setzt sich da in einen Teil von der Ukraine. So. Und dann schweigen, weil irgendwie sind keine Flugzeuge mehr runtergefallen oder ich weiß ja auch nicht, warum sich keiner mehr dafür interessiert hat. Und jetzt plötzlich kommt es wieder. Verstehen Sie, also das ist halt dieses häppchenweise, dieses wir reden immer nur inzidentiell über ein Thema. Und dadurch hat man das Gefühl, jetzt ist wieder eine Gefahr da. Aber für die Ukrainer, die dort leben, ist die Gefahr ja eigentlich schon die ganze Zeit da. Verstehen Sie?
Ja, dann ich verstehe Ihren Punkt. Dann wollen wir das gerne mal besprechen. Herr Stegner, was sagen Sie zu dem, was Frau Donath sagt? Bitte bleiben Sie ruhig dran, Frau Donath.
Ach so, okay.
Naja, dass wir Auseinandersetzungen haben innerhalb der Ukraine und dass es einen unbefriedigenden Zustand gibt und dass das Minsker Abkommen von beiden Seiten nicht eingehalten wird, das ist Fakt. Was an neuer Bedrohung dazugekommen ist, ist der Aufmarsch an der Grenze. Massiver Aufmarsch russischer Truppen. Und das ist schon ein Punkt, über den man sich Sorgen machen muss. Ich bleibe nur dabei, nichts wird besser durch öffentliche Erörterung, welche Sanktionen oder welche Waffenlieferung oder was mit Nord Stream 2 sein könnte. Anders als in der Innenpolitik ist Außenpolitik darauf angelegt, dass man Spannung über Diplomatie abbaut. Und Diplomatie heißt eben, dass man hinter verschlossenen Türen redet. Und da muss klar sein, der Westen muss einig sein für den Fall, dass ein Einmarsch kommt. Aber ansonsten steht bei uns zum Beispiel im Koalitionsvertrag völlig zu Recht drin, dass es verschiedene Perzeptionen von Bedrohung gibt. Wir müssen die russische Seite ja nicht teilen. Also das tut ja gar niemand. Ich will das autokratische Regime in keiner Weise verteidigen. Man muss die russische Perspektive nicht teilen. Aber dass die bezogen auf die Bedrohungssituation eine andere Perzeption haben als die Ukraine, mit Blick darauf, wie nah die NATO herangerückt ist. Das ist Fakt. Und in der internationalen Politik ist es, glaube ich, klug, sich mit Fakten auseinanderzusetzen, zumal wir es ja in ganz vielen Konflikten mit Mächten zu tun haben, die unsere Werte nicht teilen. Das gilt ja auch für China und für andere, die unsere Werte nicht teilen. Und wir haben bei der Präsidentschaft von Donald Trump übrigens gesehen, dass es ja manchmal sogar im eigenen Bündnis so sein kann, dass der Chef der Führungsmacht im Westen Abkommen aufgekündigt hat zur Abrüstung und ähnliches mehr, was überhaupt nicht unsere Position ist. Also kurzum, ich glaube, es ist die Stunde der Diplomatie und nicht von heldenhafter Rhetorik. Und Härte heißt, wo soll denn die Härte liegen, wenn deutsche Politiker Interviews geben? Ist das Härte? Das beeindruckt, glaube ich, niemand. Sondern ich glaube, es muss darum gehen, dass Deutschland die Rolle spielt, Diplomatie nach vorne zu bringen. Und das sehr aktiv, um uns auch mit eigenen Vorschlägen hinter verschlossenen Türen, wie das abgebaut werden kann mit den Spannungen. Denn ich glaube schon, dass es eine Menge gemeinsamer Interessen gibt, auch mit Russland, im Wirtschaftsbereich, im Wissenschaftsbereich, bei Jugendaustausch, bei Passangelegenheiten. Über all die redet momentan kein Mensch, weil die Stimmung vergiftet ist und wir nur über öffentliche Interviews und Drohgebärden und etwas Ähnliches reden. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten jetzt 60 Jahre Frieden und Wohlstand in Europa. Und mancher plaudert für mich ein bisschen leichtfertig in der Tonlage des Kalten Krieges. Was soll das eigentlich bringen? Ich bin dafür, dass Deutschland an der Spitze derer stehen muss, die dafür sorgen, dass es wieder Spannungsabbau gibt, Entspannung.
Herr Stegner, wenn Sie so sehr auf die Rhetorikfrage drängen, dann würde ich doch gerne auch von Ihnen wissen, was Sie denn von dem Zitat von Ihrem Parteifreund Ex-Kanzler Gerhard Schröder halten, der ja gesagt hat, Zitat, ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt. Säbelrasseln, das haben Sie selber auch schon mal benutzt, diesen Ausdruck. Sie hatten die Forderung nach mehr Unterstützung für die Ukraine als verbales Säbelrasseln bezeichnet. Ist das hilfreich in diesem Konflikt?
Ich glaube, dass solche Interviews nicht hilfreich sind. Genauso wenig, wie wenn Sigmar Gabriel Waffenlieferungen fordert. Das hilft alles nicht. Und ich habe übrigens, anders als ich zitiert worden bin, beim Säbelrasseln mich auf alle Seiten bezogen. Ich habe nicht, wie behauptet worden ist, von westlichem Säbelrasseln gesprochen, sondern ich habe mich auf alle Seiten bezogen. Ich glaube, dass öffentliche Androhungen mit was auch immer in der Situation überhaupt nicht helfen, sondern eine geschlossene Position hinter verschlossenen Türen. Ich habe übrigens von der Außenministerin, mit der wir letzte Woche haben reden können, das als sehr angenehm empfunden, dass sie sich genauso geäußert. Und wenn man die Interviews übrigens von Olaf Scholz liest, ist das exakt das Gleiche, dass er sagt, sollte der Fall eintreten, wird es eine harte gemeinsame Antwort geben. Aber unsere Bemühungen müssen darauf ausgerichtet sein, das zu verhindern. Und dieses mit Appeasement gleichzusetzen und Ähnlichem, mit fragwürdigen Parallelen, finde ich vollständig daneben. Und der Anruferin will ich nochmal sagen, also auch weil hier von Abschreckung die ganze Zeit die Rede war. Ich glaube nicht, dass die Lösung eine militärische ist. Insofern ist Abschreckung in Form von öffentlichen Stellungnahmen meiner Meinung nach nicht das Richtige.
Da wollen wir noch mal zurückkommen auf das, was Frau Donath gesagt hat. Herr Kiesewetter, was meinen Sie? Könnte es sein, dass wir hier gerade beim Truppenaufmarsch auf der russischen Seite, bei diesen 100.000 Soldaten, die da zusammengezogen wurden in den vergangenen Wochen, dass wir über ein Problem reden, was möglicherweise gar nicht so groß ist? Das hat ja Frau Donath gesagt.
Das sehe ich ein bisschen anders. Die Frau Donath hat ja sehr schön herausgearbeitet, dass der Konflikt sich ja seit 8 Jahren zuspitzt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, versetzen wir uns ins Jahr 2014 zurück, Bruch des Budapester Abkommens, wie gesagt, Verzicht Ukraine Nuklearmacht zu sein und Bruch durch Russland, in dem die territoriale Selbstständigkeit zerstört wurde, dann haben wir ja eine europäische Antwort gehabt, Diplomatie, wie Herr Stegner sie fordert. Und diese Diplomatie war gegen die USA gerichtet, die uns Europäer aufgefordert haben, noch unter Obama und dann Trump verstärkt, eine Aufrüstung der Ukraine zu betreiben. Und dann haben Hollande und Merkel und später Macron und Merkel alles getan, eine europäische Position zu entwickeln. Das Normandie-Format, das Minsker Abkommen, zwei verschiedene Abkommen, die weder die Ukraine noch Russland richtig einhalten, wobei hier Henne und Ei auch deutlich benannt ist. Denn die Ursache des Minsker Abkommens ist ja die Aggression Russlands gewesen und nicht der Ukraine. Aber dennoch, beide Seiten sind da gefordert. Und die Russen setzten sich ja selber nicht bis vor kurzem an den Verhandlungstisch, sondern ihre Emissäre da in Donetsk und Luhansk, also quasi die Okkupatoren werden an den Tisch gesetzt und nicht Russland selbst. Dass das die Ukraine ablehnt, ist ja klar, aber da gibt es ja jetzt Bewegung. Nein, was viel massiver ist, und das ist ja das, was in der Öffentlichkeit, da muss ich Herrn Stegner widersprechen, sehr massiv sich ausgewirkt hat, war, dass Putin die Wahlen in Frankreich, die bevorstehen, die Wahlen in Italien und unsere Regierungsbildung im Oktober ausgenutzt hat und seit Oktober mit dieser massiven Truppensteigerung geantwortet hat. Also quasi genau in die Regierungskoalitionsverhandlungen rein ist, in den Wahlkampf in den beiden anderen Ländern, um hier Truppen auflaufen zu lassen. Und das Neue ist, dass fast 2/3 der russischen Streitkräfte um die Ukraine stationiert sind, jetzt auch in Weißrussland, aber eben auch massiv in der Ukraine. Also so viele Soldaten, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in diesem Raum konzentriert sind. Und das beunruhigt. Und da, und das ist ein bisschen, lieber Herr Stegner, wir kennen uns, halte ich für ein bisschen veralteten Ansatz, zu sagen, Diplomatie kann nur hinter verschlossenen Türen stattfinden. Nicht umsonst spricht man von Public Diplomacy. Wir wissen, vieles findet im Internet statt, viele Bilder und Botschaften. Und dann entsteht dann ganz schnell der Eindruck, der falsch ist, dass Deutschland sich zurückzieht, dass Deutschland nichts macht und vor allen Dingen, dass wir Entscheidungen verzögern, wie beispielsweise die Anfrage Estlands, 50 Jahre alte NVA-Kanonen in die Ukraine liefern zu dürfen, ist bis heute nicht beantwortet worden. Ob das das richtige Mittel ist, weiß ich nicht. Aber da wir uns öffentlich nicht äußern, kommen wir ganz schnell in den Eindruck, dass Deutschland nichts tut bzw. nicht den Westen eint. Hier müssen wir etwas anders auftreten und deswegen ja auch mein Appell, dass der Bundeskanzler 1 oder 2 Reisen nach Mittelosteuropa macht, um unsere Position zu erklären. Das kann auch hinter verschlossenen Türen stattfinden, aber die Reisen müssen sichtbar sein. Insofern glaube ich, Frau Donat, danke für Ihren wertvollen Beitrag, auch als Historikerin, dass das eigentlich Neue ist, dass die westliche Diplomatie nicht erfolgreich war und letztlich zu einer neuen Eskalation durch diese Truppenmassierungen in der Phase von Regierungsbildungen und Wahlen in Europa geführt hat. Und das ist das, was mich letztlich beunruhigt.
Wir kriegen hier heute Morgen eine Menge E-Mails zu dem Thema rein. Ich will das gerade hier noch mal kurz uns auf den aktuellen Stand bringen. Zum Beispiel hier diese E-Mail von Werner Bauer, der meint, ich finde die bewusst ruhige Vorgehensweise unserer derzeitigen Regierung als wohltuende Abweichung von der Kriegshetze im Rest des Westens. Ludwig Keil schreibt uns, die derzeitige Situation bereitet mir große Sorgen, aber nicht allein die Tatsache, dass Russland an den Grenzen zum Westen sein Militär aufmarschieren lässt, sondern eher, wie darauf vom Westen reagiert wird. Die gängige Antwort scheint mir zu sein, mit militärischem und wirtschaftlichem Druck zu antworten. Und dann noch diese E-Mail hier von Reinhard Kitzig. Deutschland gibt in dieser Angelegenheit wieder einmal ein jämmerliches Bild der Inkonsequenz ab. Auf der einen Seite hat Deutschland Waffen nach Saudi-Arabien und Ägypten geliefert. Saudi-Arabien führt Krieg im Jemen, Ägypten führt Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Der Ukraine wird das aber verweigert mit Hinweis auf die deutsche Vergangenheit. Schreibt hier, wie gesagt, Reinhard Kitzig. Eine Menge E-Mails, die wir heute Morgen hier bekommen. Und auch eine Anruferin meldet sich, oder vielmehr ein Anrufer, Herr Seidel nämlich aus Salzgitter. Schönen guten Morgen, Herr Seidel.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin natürlich ein ganz starker Befürworter des diplomatischen Vorgehens in dieser Auseinandersetzung. Nur sehe ich überhaupt keine Möglichkeiten für einen guten diplomatischen Ansatz in der Situation, so wie sie besteht. Für mich benötigt Diplomatie ein Nährboden, auf dem sie gedeihen kann, sozusagen. Und wenn die Verbündeten der Ukraine, also die Freunde in Anführungsstrichen, wir eben, die der Ukraine zur Seite stehen wollen, wenn wir mit der Ukraine selbst umgehen wie ein Mündel, was sollte da Herrn Putin davon abhalten, sich eines Nullums zu bemächtigen? Also, wenn die Ukraine als souveräner Staat gelten soll und irgendwelche Wünsche für die Bedürfnisse der Gestaltung der eigenen Nation hat und diese den Freunden gegenüber äußert, dann müssen wir diese Bedürfnisse bedienen ohne Wenn und Aber. Wenn wir uns jetzt aber hinstellen als Besserwissende und sagen, dieses und jenes geben wir der Ukraine nicht, weil es in dieser Situation nicht nutzt, dann zeigen wir Herrn Putin, dass wir selbst als Freunde der Ukraine die Ukraine gar nicht respektieren und in ihren Wünschen gar nicht akzeptieren und ernst nehmen. Und wenn wir die schon nicht akzeptieren und ernst nehmen, was kann Herrn Putin, was kann der davon halten? Mhm. Der lacht sich ein ins Hinterköpfchen, reibt sich die Hände, ja, und macht dann am Ende doch, was er will. Ich möchte erinnern, wenn ich mich richtig erinnere, dass als die Krim verloren ging, verloren jetzt bis dato, bis heute, dann ist damals der Außenminister Herr Steinmeier gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Und der ist genauso inaktiv gewesen und genauso überheblich, dass er die Ukraine gar nicht anerkannt hat als souveränen Staat. Und wenn man diese Situation so vorfindet, dann finde ich, gibt es gar keine Basis für eine vernünftige Diplomatie.
Herr Seidel, ich muss kurz auf die Uhr gucken, möchte aber trotzdem diese Nachfrage gerne noch stellen. Sie haben jetzt das Stichwort Waffenlieferung gar nicht genannt, aber ich nehme mal an,
wenn ein Freund sagt, er möchte sein Militär aufrüsten, dann soll er das gerne tun. Denn wir können ja am allerwenigsten, stellen Sie sich vor, wir stünden Russland so gegenüber wie die Ukraine in der gleichen Situation. Dann wären wir genauso eine Lachnummer für die Russen, weil unser Militär ja selbst gar nicht in einer besseren Lage wäre als die Ukraine heute militärisch den Russen gegenüber.
Herr Seidel, den Punkt haben wir verstanden. Herr Stegner, was antworten Sie Herrn Seidel?
Dem will ich energisch widersprechen. Zum einen, finde ich, haben wir gute Gründe, dass wir Waffenlieferungen in Krisengebiete und Diktaturen ausschließen. Ich bin übrigens Teil übrigens der Kritik an der Waffenlieferung an Saudi-Arabien und Ägypten ausdrücklich, wenn das falsch ist. Es widerspricht dem, was wir tun sollten. Und zum Zweiten haben wir uns selbst in Helsinki verpflichtet, Militäreinsätze gibt es nur im Bündnisfall zur Verteidigung, wenn jemand im Bündnis angegriffen wird. Die Ukraine ist nicht Teil der NATO. Und natürlich kann die Ukraine beantragen, die NATO aufgenommen zu werden, könnte das tun. Das steht überhaupt nicht an. Und ein einstimmiger Beschluss wäre erforderlich, aller Mitglieder sie aufzunehmen. Deswegen sage ich nochmal, militärisch werden wir zu keiner Lösung kommen. Und wo soll der Sinn liegen, jetzt Öl ins Feuer zu gießen? Und ich widerspreche Herrn Kiesewetter auch nochmal, dann mag das Public Diplomacy heißen oder nicht. Man kommt nicht zu Lösungen, wenn man sich öffentlich bedroht. Die Kuba-Krise mag in anderen Umständen gewesen sein, aber die zeigte, wie Kennedy damals gegen den Rat aller öffentlichen Erörterungen von Establishment, Wirtschaft, Wissenschaft und allen klugerweise auf Diplomatie gesetzt hat und damit einen dritten Weltkrieg verhindert hat und Dinge hinter geschlossenen Türen vereinbart worden sind. Die amerikanischen Raketen aus der Türkei wurden abgezogen, die kubanischen Stationierungen russischer Raketen fanden nicht statt. Die Situation war historisch anders, aber lernen kann man daraus sehr wohl, dass man sich in die Sicht des anderen versetzen muss und dass es Sicherheit eben nur gemeinsam geben kann in Europa, gemeinsam mit Russland. Und deswegen halte ich von diesen Drohgebärden überhaupt nichts. Und im Übrigen, die Waffen, über die wir da reden in Estland, mögen alt sein, aber das sind offensive Waffen. Und ich halte überhaupt nichts davon, den Konflikt anzuschärfen mit deutschen Waffenlieferungen.
Diesen Satz, den Sie da jetzt gesagt haben, eine militärische Lösung kann es in diesem Konflikt nicht geben, den hören wir ja häufiger in diesem Zusammenhang. Muss der nicht eher heißen, aus unserer Sicht, aus deutscher oder beziehungsweise aus SPD-Sicht, ist eine militärische Unterstützung keine Option? Denn andererseits würde die andere Seite sagen, natürlich kann es eine militärische Lösung geben. Dieser Konflikt kann eine militärische Folge haben und dann auch eine militärische Konsequenz.
Wir reden darüber, Deutschland hat im letzten Jahrhundert die halbe Welt in Brand gesetzt. Ernsthaft zu glauben, wir sollten einen militärischen Konflikt mitten in Europa auch nur für möglich halten, statt alles dafür zu tun, dass es nicht stattfindet, ist für mich keine akzeptable Position. Und gerade Deutschland hat Grund, alles dafür zu tun, auch im eigenen Bündnis, dass sich diese Einsicht durchsetzen, dass man es gemeinsam hinbekommt. Putin hat nichts zu gewinnen, vieles zu verlieren. Würden die einmarschieren in die Ukraine, dann wären die Türen für 20 Jahre zu, hat der Außenminister Luxemburgs, Jean Asselborn, zu Recht gesagt. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und ich glaube eben, der Weg dazu ist die Diplomatie und nicht Kraftmeierei in Interviews.
Dann würde ich an dieser Stelle gerne nochmal unseren Korrespondenten in Moskau, Florian Kellermann, mit dazu holen. Herr Kellermann, wie sehr spielt dieser Konflikt eigentlich in der russischen Öffentlichkeit statt?
Da gehe ich doch auch nochmal auf die ukrainische Öffentlichkeit ein, wenn
Bitte.
Sie gestatten,
ja.
Weil die Hörerin das ja auch angesprochen hat. Und es ist ja tatsächlich so, dass in der Ukraine größere Ruhe herrscht gegenüber dem, was da passiert, als es in unserer Diskussion so ist. Und das ist schon bemerkenswert. Und es zeigt eben auch, dass die Ukraine tatsächlich gelernt hat, mit dieser Gefahrensituation eben umzugehen. Also sie sind auf einen Krieg bereit, beziehungsweise sie haben seit 8 Jahren Krieg, sind auf einen zu einem größeren Krieg auch bereit. Und Zelensky, der Präsident der Ukraine, hat ja quasi den US-Präsidenten Joe Biden direkt widersprochen, als er eben gesagt hat, die Gefahr eines russischen Einmarsches ist nicht wesentlich gestiegen in den vergangenen Wochen und Monaten. Und die Ukraine leidet ja auch jetzt schon unter dieser ganzen Situation. Das heißt darunter, dass sich die Eskalationsspirale dreht. So dadurch, dass eben Investoren ihr Geld abziehen aus ukrainischen Staatsanleihen zum Beispiel. Das sind schon einige hundert Millionen US-Dollar draufgegangen für die Ukraine. Die Nationalbank musste dann auch die einheimische Währung stützen und Devisenreserven dafür ausgeben. Also das Ganze ist schon jetzt eine große Belastung für die Ukraine. Und also dort wird das alles tatsächlich ruhiger gesehen, als es im Westen der Fall ist. Und ja, in Russland hat sich der Ton ein bisschen gemäßigt, aber er ist schon immer noch sehr aggressiv. Also vor allem in den öffentlichen, das heißt in den staatlichen Medien, dort wird schon das Bild gemalt, wir stünden vor einem Krieg, aber natürlich dann umgekehrt. Also es sei quasi die Ukraine, die hier aufrüste, die aufmarschiere, die da, kurz davor stehe, eben Russland anzugreifen oder dann sogar eben die NATO, was natürlich absurd ist. Aber da wird sozusagen schon der Boden dann auch bereitet, dass wenn etwas passiert, dass man eben sagen kann, wir waren es nicht, das waren die anderen.
Gut, Herr Kellermann, dann machen wir an dieser Stelle hier nochmal eine kurze Zäsur für die Nachrichten, sprechen uns wieder in 5 Minuten. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Herzlich willkommen noch einmal hier bei Kontrovers. Wir diskutieren noch bis 11:30 heute zum Thema Krise im Osten, wie umgehen mit dem russisch-ukrainischen Konflikt. Und mit dabei sind Roderich Kiesewetter von der CDU, der sich auch die Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine vorstellen könnte. Ralf Stegner ist dabei, der ist dagegen und trotz des harten Agieren des Kreml seit Jahren für Vertiefung des Dialogs mit Russland. Außerdem hier in der Runde Florian Kellermann, Russland-Korrespondent des Deutschlandfunks, der natürlich immer einen detaillierten Blick auf die innerrussische Komponente dieses Konflikts hat und der außerdem natürlich auch beobachtet, was sich in der Ukraine tut, haben wir gerade eben schon gehört. Wir wollen natürlich auch mit Ihnen diskutieren, mit unseren Hörerinnen und Hörern. Schalten Sie sich ein, wenn Sie mögen. Sie können kostenfrei anrufen auf der 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de und WhatsApp geht natürlich auch. Die Nummer ist die 0173 56 90 322. Nochmal unsere WhatsApp-Nummer 0173 56 90 322. Und dann fangen wir mal an mit den Nachrichten, die wir da bekommen haben. Cornelia Gottschalt hat sich gemeldet. Sie schreibt uns: Meiner Meinung nach sollte man das Milliardenprojekt Nord Stream 2 nicht einsetzen als Mittel der Erpressung. Es hat nicht nur Russland viel Geld gekostet, sondern auch Europa. Das Problem Ukraine ist nicht nur von heute. Natürlich würde ich Waffenlieferungen jeder Art abweisen. Elisabeth Esser hat sich per WhatsApp gemeldet. Sie schreibt uns: Die einzige Alternative zum Krieg sind Verhandlungen über eine entmilitarisierte Zone. Waffen müssen abgezogen werden auf beiden Seiten. Die Bündnisfrage ist dann sekundär. Und dann noch hier diese Meldung von René Bergemann. Die SPD hat leider keine außensicherheits- und geopolitische Antwort auf die veränderte Weltlage gefunden. Es geht ja nicht nur um Putin, sondern auch um das zunehmend aggressivere Auftreten Chinas. Da kann man doch nicht in einen nostalgischen Reflex die Entspannungspolitik der 70er Jahre aus der Mottenkiste ziehen und einfallslos auf die Lage der Welt im 21. Jahrhundert stülpen. Deutschland duckt sich weg und will einfach seine wirtschaftlichen Vorteile absichern, schreibt uns wie gesagt René Bergemann. Und an dieser Stelle hole ich Herrn Bittner in die Sendung. Herr Bittner ruft uns aus Köln an. Guten Morgen, Herr Bittner, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Bitte, was können Sie einwerfen?
Also erstmal eins vorweg, ich hatte selber die Gelegenheit von 2010 bis 2014 in Russland zu leben. und kenne daher auch aus beiden Seiten oder eigentlich aus beiden Sichten die Weltgeschichte. Und ich befürchte, der heiße Konflikt lässt sich ohne Zugeständnisse des Westens nicht mehr vermeiden. Denn was Herr Stegner gesagt hat, dass Russland viel zu verlieren hat, das kann ich eigentlich nur verneinen, weil die Russen, das ist ein so leidensfähiges Volk. Alles, was jetzt noch an Strafmaßnahmen kommen könnte, SWIFT, das würde die sehr, sehr wenig betreffen. Und ich sehe vor allen Dingen deswegen die Gefahr vor dem heißen Konflikt für sehr groß, weil es für Putin drei Motive gibt. Das ist einmal das Religiöse, weil die ukrainische Kirche sich halt eben abgespalten hat. Dann das Wirtschaftliche. Die Ukraine ist letztes Jahr zum Weizenexportweltmeister geworden. Und das Letzte ist, er möchte sich selber gerne in einer Linie mit Ivan dem Großen, Peter dem Großen und auch Stalin in den Geschichtsbüchern sehen. Und deswegen befürchte ich, dass der Westen ohne ein Zugeständnis wie zum Beispiel die Krim in Russland zu belassen, gar nicht aus dieser Krise herauskommt.
Mhm. Könnte es auch noch ein anderes Zugeständnis geben? Muss es direkt die Krim sein?
Es könnte auch natürlich das Donetsk-Becken sein. Also ich glaube nicht, dass es ohne irgendwelche Zugeständnisse kommt. Mein persönlicher Zugang dazu ist, vielleicht wäre es eine Möglichkeit zu sagen, okay, bestimmte Staaten bleiben neutral, bloß das wäre ja völlig konträr zu den OSZE-Beschlüssen, wo ja auch drin ist, dass die Staaten ihre Souveränität haben.
Und was sagen Sie dann zum Argument der militärischen Abschreckung? Das könnte man ja auch als Schlussfolgerung Ihrer Position haben, dass sozusagen das Abschreckungspotenzial einfach nach oben gefahren werden müsste.
Also ganz ehrlich, wenn man sich ansieht, was Russland schon aufgefahren hat, wir reden da über Tausende von Menschen, wir reden da über sehr, sehr viel Material. Und ein Punkt, den möchte ich noch ins Feld bringen. Der Rückhalt für Putin bei seinen eigenen Leuten ist enorm groß. Die Leute, die ihn eigentlich nicht unterstützen, sind leider im Westen. Das kann ich aus meinem eigenen Umfeld sagen. Also die Leute, die ihn missachten, die sind im Westen selber. Und das kann vielleicht Ihnen auch der Herr Kellermann bestätigen. Wenn man sich nur mal einen Tag russisches Fernsehen antut, wird man eigentlich fast umerzogen. Also die Russen glauben immer noch, dass der Ukrainer, Entschuldigung für diese Verallgemeinerung, dass der Ukrainer halt eben die malaysische Maschine abgeschossen hat. Und deswegen, es sind zwei völlige Lager. Und mein Schlusspunkt nur noch dazu ist, eben gerade wurde gesagt, es ist wie im Kalten Krieg. Aus meiner Sicht sind wir einen Schritt weiter, weil im Kalten Krieg wurden niemals so viele Truppen an der Grenze versammelt.
Interessanter Punkt, Herr Bittner. Vielen Dank. Und ich gebe das hier in die Runde. Fangen wir an bei Herrn Kiesewetter. Was antworten Sie?
Ich bin Herrn Bittner sehr dankbar, dass er auch mal eine Inlandsperspektive bringt. Ich bin sehr oft in Russland und in der Region, aber natürlich glaubt man dem Politiker dann nicht so sehr wie jemanden, der dort jahrelang lebt. Was aus meiner Sicht ganz entscheidend ist, dass Putin aus einer Position der Stärke heraus argumentiert und auch aus historisch langen Linien. Das verkennen wir immer. Und was aus meiner Sicht eben sehr wichtig ist, dass der Krieg ja schon lange läuft. Und wir glauben heutzutage, dass Krieg immer mit Militär laufen muss. Wir haben heftige Cyberangriffe auf den Bundestag gehabt. Wir haben jeden Tag sehr viele Cyberangriffe auf die baltischen Staaten, auf die Ukraine. Wir haben ganze Server, die runtergefahren sind in der Ukraine durch Cyberangriffe. Also das muss man sehr klar sagen, der hybride Krieg läuft. Und als ehemaliger Soldat bin ich kein Freund von militärischen Auseinandersetzungen. Ich bin auch kein Befürworter militärischer Auseinandersetzungen. Aber ich bin ein sehr nüchterner Analytiker, was die Kräftepotenziale angeht. Und das muss doch mal jemand erklären. Vielleicht kann Herr Stegner das ja tun, warum Russland fast Mitte Februar werden es drei Viertel der russischen Streitkräfte sein, die um die Ukraine stationiert sind. Das heißt also, es wird
bewusst seit 2014, wo wir auf Diplomatie gesetzt haben und nicht wie die Amerikaner auf Aufrüstung der Ukraine, das europäische Verhandeln ausgenutzt. Und wir werden immer weiter mit neuen Tatsachen konfrontiert. Ich glaube nicht, dass es zu einem groß angelegten Angriff auf die Ukraine kommen wird. Ich glaube, dass mit Cyberaktionen, mit viel öffentlichem Druck, ein Teil der ukrainischen Bevölkerung um Mariupol, Cherson, vielleicht bis runter zu Odessa, die sind sehr russlandfreundlich. Die Ukraine ist ja in sich gespalten. Und es kann durchaus sein, dass es zu einer weiteren Abspaltung, zu einer Landbrücke kommen wird, die mit einem militärischen Durchmarsch erreicht wird, ohne großes Aufsehen, weil dort Teile der Bevölkerung eher auf russischer Seite stehen. Und deswegen müssen wir auch eines verhindern, dass die Ukraine zu schwach dasteht, als nicht handlungsfähig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diplomatisch an der Seite der Ukraine stehen, nichts ausschließen, das sagt der Herr Stegner auch. Aber ich wünschte mir, dass die Sozialdemokratie heute in ihrer Klausur ein anderes Russlandbild hat, nämlich das, wie Willy Brandt, der gesagt hat, Entspannungsbemühungen und Verteidigungsanstrengungen. Das war der alte Hamel-Bericht. Oder wie Helmut Schmidt, der gesagt hat, wir sind bereit zur Abrüstung der Mittelstreckenraketen, wenn Russland dazu bereit ist, wenn nicht, rüsten wir nach. Das war ja der Erfolg des Nachrüstungsbeschlusses. Wir mussten nicht nachrüsten, die Raketensysteme sind verschwunden. Also die Verknüpfung von diplomatischer Härte und militärischer Bereitschaft zu unterstützen, ist, glaube ich, das, was Putin versteht. Ansonsten ist doch nicht nachvollziehbar, warum hier hunderttausende Soldaten stationiert sind mit modernsten Waffen. Das ist doch eine Drohkulisse. Ich sehe eher eine andere Gefahr, dass Russland, der militärische Komplex, sich sehr verselbstständigt und Putin aufgelastet wird, militärisch zu handeln, weil wie will er da gesichtswahrend rauskommen? Und ich glaube, wir sollten jetzt in unserer Diskussion auch schauen, wie kommen wir aus dem Konflikt raus? Und da geht es nicht, wie Herr Bittner sagt, mit Zugeständnissen. Wir können doch nicht auf den militärischen Druck hin sagen, na gut, dann kriegen Sie Donetsk oder dann behalten Sie die Krim. Dann sind ja internationale Abkommen nichts mehr wert. Unsere Stärke ist, dass wir die regelbasierte internationale Ordnung verteidigen und dass wir mit klarer Diplomatie darauf setzen. Und dazu gehört auch transatlantische Zusammenarbeit. Und die europäische Stärke war ja, dass wir gegenüber den Amerikanern auf die Aufrüstung verzichtet haben. Aber gedankt hat es uns Russland nicht. Und deswegen sehr klar weiter eng im Westen zusammenstehen. Und ich wünsche und erwarte von der Bundesregierung, dass sie geschlossener auftritt und vor allen Dingen ihre Verhaltensweise in Osteuropa insbesondere besser erklärt, damit wir nicht wieder mit solchen bösen Vorwürfen in Sachen Helmen und anderen von anderen Staaten dem ausgesetzt sind. Wir müssen unsere Politik besser erklären. Und das sage ich auch als Angehörige einer Opposition, die will, dass dieses Land Erfolg hat und dass unsere Regierung Erfolg hat in dieser außenpolitischen Krise.
Herr Kiesewetter, danke schön, dass es rübergekommen. Herr Stegner, Zugeständnisse von Seiten des Westens, sind die nötig?
Also ich sage nochmal, wenn ich dagegen bin, öffentlich über Sanktionen zu spekulieren, bin ich auch dagegen, öffentlich über Zugeständnisse zu spekulieren. Was soll der Sinn von solchen Dingen sein, wenn man diplomatischen Erfolg haben kann? Und auch Herr Kiesewetter hat sich ja widersprüchlich geäußert. Dann heißt es einerseits, man muss der anderen Seite die Möglichkeit geben, das Gesicht zu wahren, aber man trägt öffentlich dazu bei, dass das nicht passiert. Ich will Ihnen ehrlich sagen, ich habe die Sorge, dass wenn wir die Eskalation weitertreiben, irgendein Kommandeur, ein Regionaler, die Nerven verliert. Und wir reden über ein Pulverfass von der Situation, wie sie ist. Und deswegen ist es weder naiv noch altmodisch noch sonst irgendetwas zu sagen, die einzige Lösung liegt darin, hinter verschlossenen Türen zu reden, wie man wegkommt. Mit Vorschlägen, die in eine Richtung gehen könnten, dass eben Truppen von Grenzen auf beiden Seiten zurückgezogen werden, dass militärische Installationen zurückgezogen werden, dass man über gemeinsame Interessen redet, dass der Prozess von Minsk nochmal neu aufgestellt wird. Das sind alles Möglichkeiten. Und auch wenn wir natürlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker hochhalten müssen, ist doch auch jedem klar, dass die Frage, ob jemand in ein Bündnis hinein will oder ob er auch aufgenommen wird, zweierlei ist. Und dass wir natürlich eine Situation haben, die man auch vergleichen kann. Schauen Sie sich China an. Wir haben eine Ein-China-Politik gegenüber Taiwan und Hongkong. Da gibt es Protestnoten. Aber es ist mitnichten so, dass wir da jetzt dazu beitrügen, öffentlich das Feuer dort zu schüren. Und das ist anderswo auch so. Deswegen, glaube ich, heißt Realismus von den Realitäten in der Tat ausgehen. Aber alles hinter verschlossenen Türen dafür tun, dass Diplomatie gewinnt. Krieg und militärische Operationen sind keine Option. Sie werden in Europa zu katastrophalen Folgen führen. Die Deutschen wissen das. Übrigens, wenn man mal die Bevölkerung fragen würde, mehrheitlich, es gibt ja solche Umfragen, dann bin ich ganz sicher, dass das, was ich hier vertrete, eine große Mehrheit hat. Und eben nicht das Imponiergehabe mit möglichen militärischen Lösungen.
Weil Sie das jetzt immer wieder ansprechen, dass Sie meinen, dass diese Fragen hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden sollten. Sind Ihnen dann auch schon solche Diskussionen, wie wir sie hier jetzt gerade führen, ist Ihnen das eigentlich auch schon zu viel?
Nein, überhaupt nicht. Natürlich müssen wir in Deutschland solche Diskussionen führen. Worüber ich rede, ist, dass Politiker hingehen im Polstersessel und Interviews geben, wo sie sagen, man könnte doch diese Sanktion nehmen oder diese Sanktion oder dieses Zugeständnis oder Waffenlieferung oder sowas. Wen soll das eigentlich beeindrucken? Was soll das nützen? Gar nichts nützt das.
Ja, ich frage mich, ist das nicht eigentlich nötig in einer Demokratie, dass über so etwas auch öffentlich diskutiert wird, auch mit Politikerinnen und Politikern?
Ich glaube, es ist nötig, in der Öffentlichkeit klarzumachen, was die Position ist. Und ich sage nochmal, die besteht aus zwei Teilen. Erstens, dass wir eine gemeinsame Antwort im Westen geben, mit unseren Verbündeten. Eine harte Antwort, wenn es zu einem militärischen Einsatz kommen sollte. Und zweitens, dass unsere Hauptbemühungen darauf gerichtet sind, genau das zu verhindern durch Diplomatie, die hinter verschlossenen Türen stattfindet und Waffenlieferungen nicht beinhaltet. So, das ist doch eine sehr klare Position. Und die kann man auch vermitteln. Und nicht öffentlich Spekulationen über Motivationen von dem einen oder dem anderen anstellen. Und deswegen glaube ich, ich setze darauf, ich will mal einen anderen Vergleich ziehen. Wir haben mit dem Iran ein Atomabkommen ausgehandelt. Schwer genug, übrigens mit einem Regime, von dem viele Leute sagen, man sollte mit denen gar nicht reden, um zu verhindern, dass sie Atommacht werden. Geduldigste Diplomatie über Monate, das ist ein Langstreckenlauf gewesen, hat sich Deutschland beteiligt. Es hat leider Trump außer Kraft gesetzt, aber vernünftig und richtig war es. Und nur so kommt man voran, weil nur das Gesichtswahrung erlaubt, Menschen, die eben nicht Demokraten sind, wie wir sie bei uns haben, sondern die unsere Werte überhaupt nicht teilen. Man muss auch mit denen zurechtkommen, die unsere Werte nicht teilen. Das ist ja das Kunststück, warum wir Diplomatie brauchen.
Wir kriegen hier tatsächlich heute Morgen eine Menge an Post, an Hörer-E-Mails rein. Ich greife hier nur mal ein paar wieder raus. Peter Trauden hat uns geschrieben. Er meint, ich verstehe nicht, dass mit lächerlichen Kleinigkeiten, in Klammern 500 Helme, Solidarität in Anführungszeichen demonstriert werden soll. Wenn überhaupt, muss die Ukraine mit Mitteln ausgerüstet werden, die auch das Potenzial haben, die Russen zumindest ins Nachdenken darüber zu bringen, ob eine Invasion erfolgreich sein wird. Peter Jansen schreibt uns, wie wäre es mit einem Moratorium? Wir wissen, dass die NATO auf absehbare Zeit die Ukraine nicht aufnehmen will, dito die EU. Warum sollte das nicht Gegenstand von Verhandlungen über ein Moratorium sein? Sinnvoll wäre es, so etwas wie die Finnlandisierung der Ukraine vorzusehen, schreibt uns, wie gesagt, Peter Jansen. Und dann auch noch hier die Mail von Herbert Klein. Was die Waffenlieferungen anbelangt, schreibt er, so stellt sich die Frage, wie weit die Ukraine aufgerüstet werden müsste, um ein Gegengewicht gegen Russland zu erreichen. Wenn Putin wirklich wollte, so könnte er in einem Blitzangriff die Ukraine überrennen, bevor der Westen seine Truppen in Gang setzen könnte. Geheimdiplomatie ist das Gebot der Stunde. Wie gesagt, soweit die E-Mail von Herbert Klein. Und ich will noch mal nachfragen bei Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann in Moskau, weil wir jetzt hier immer wieder auch über die Debatte in Deutschland sprechen. Wie genau wird die denn eigentlich in Russland und in der Ukraine wahrgenommen und nachverfolgt?
Ja, die wird nur in kleinen Ausschnitten wahrgenommen und nachverfolgt. Das heißt, wenn Vizeadmiral Schönbach so etwas sagt, wie dass man Putin einfach nur Respekt zollen soll und dann sei schon alles in Ordnung oder die Krim sei verloren, das wird natürlich diskutiert oder zumindest zitiert und dann auch genannt, aber ansonsten wird sich ja zumindest in diesen Medien, die die Mehrheit der Bevölkerung konsumieren, wird immer nur das herausgepickt, was man gerade für die Argumentation, für die eigene Argumentation brauchen kann. Klar, es gibt einige Medien, die unabhängig sind und die eine breite Diskussion erlauben, aber die werden eben nur von sehr wenigen Menschen hier auch wahrgenommen. Ja, ich sage vielleicht noch mal was zu der Ansicht, dass die Russen sehr leidensfähig seien und wie ein Mann hinter Putin stünden. Das ist natürlich auch ein Bild, das gerne vermittelt wird vom Kreml, auch dann durch Wahlergebnisse zum Beispiel. Aber es ist natürlich nicht ganz so. Also wenn man sich das Wahlergebnis der Parlamentswahl im vergangenen Jahr anschaut, da hat die Kreml-Partei einiges Russland dann ja eben doch letztendlich, wenn man die Stimmen fair ausgezählt hätte, hätte sie dann eben nicht mehr als, sagen wir mal, 35% der Stimmen bekommen. Und man sieht auch an anderen Beispielen, dass sich der Kreml nicht durchsetzen kann, zum Beispiel mit seinen Corona-Maßnahmen, die musste wieder abblasen. Als geplant worden ist es zum Beispiel auch in öffentlichen im öffentlichen Nahverkehr, dass man da nur geimpft oder genesen reinkommt. Also ist es nicht so, dass der Kreml alles hier machen kann, was er möchte und dass er überhaupt nicht darauf achten müsste, wie das in der Bevölkerung ankommt. Also wenn es ein großes Blutvergießen gäbe in der Ukraine, wenn es scharfe Wirtschaftssanktionen gäbe, dann könnte sich das natürlich auch auf die Stimmung in der Bevölkerung hier auswirken. Und das ist ein Kalkül, das ist ein Punkt, den der Kreml mit in sein Kalkül einbeziehen muss.
Soweit die Sicht von Florian Kellermann in Moskau. Und wir gehen nach Lübeck. Von dort meldet sich Herr Andretsch. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde. Und ja, im Grunde genommen, vorweggenommen, ich bin kein Russe, war noch nie russischer Staatsbürger, aber möchte hier eine Lanze brechen. Die NATO-Osterweiterung. Man muss doch einfach reell sehen, es kann so nicht weitergehen. Es ist nicht unser Konflikt. Die Ukraine im Übrigen ist kein NATO-Mitglied. Welches Verteidigungsbündnis maßt sich denn an, ein Drittland verteidigen zu mögen? Ich höre nur Kriegsrhetorik, man muss aufrüsten, man muss dies. Ich finde, die deutsche Regierung macht es genau richtig. Dezent drauf einwirken auf den russischen Machthaber. Ob man verhandeln kann, und man muss doch einfach mal sehen, Ukraine ist so gespalten, letzten Endes wie die Meinung bei Ihnen, bei den Hörern. Das bedeutet, 50% sind reine Ukrainer, der Rest ist aber den Russen sehr wohl zugewandt. Man kann doch diese Leute nicht einfach zwingen, ergreift einfach eine Partei und seid für den Westen. Also hat man nichts aus der Vergangenheit gelernt. Stationierung von Waffen auf Kuba, das wusste Amerika sehr wohl zu verhindern. Heute sanktioniert man dieses arme Land immer noch. Ich höre den Westen nicht, dass irgendeiner sagt, Mensch, jetzt ist aber auch mal gut, sind andere Zeiten angebrochen. Nein, im Gegenteil, wir spielen uns weiter als Weltverbesserer auf und wir sind die Guten und die anderen sind alle die Bösen. Und es gibt nur Schwarz-Weiß-Seherei. Wenn man Russland jegliche Mittel letzten Endes wegschneidet, wird es nicht mehr verhandeln. Wozu auch? Was gibt es denn dann noch zu reden?
Was würden Sie denn in Verhandlungen oder was würden Sie sagen, was sollte man in solchen Verhandlungen mit Russland in die Waagschale werfen? Was könnten mögliche Zugeständnisse sein?
Auf jeden Fall das Zugeständnis der Krim. Es ist sowieso ein Faktum, dass die Krim nie wieder zurückkehren wird. Ich meine, Aufschlag der Geschichtsbücher, eine Verschenkung durch Khrushchev, durch die Ukraine. Aber da waren keine Menschenrechtler auf der Straße unterwegs, die dagegen ihre Einwände erhoben hatten. Und jetzt will man diese Bevölkerung nehmen und sagen so, ihr seid jetzt Ukrainer. Es funktioniert ja so nicht. Ich muss doch irgendwo einen Mittelweg finden. Ich verstehe nicht diese Kriegsrhetorik. Nun gut, ich verstehe sie schon. Herr Biden hat sehr große Probleme innerländisch in Amerika und dieser Konflikt kommt ihm wie gerufen. Es ist doch eine schöne Geschichte, von seinen eigenen Defiziten abzulenken und jetzt, wir haben einen neuen Konfliktherd entdeckt.
Herr Kiesewetter äußert sich hier in der ganzen Krisensituation sozusagen, dass der Westen seit vielen Jahren große Fehler macht.
Das sehe ich nicht so, weil es ja Sache der jeweiligen Länder ist in der Nachkriegsordnung seit 1990, dass es Sache der Länder ist, ob sie einem Bündnis angehören wollen oder nicht. Und viele haben sich dafür entschieden und die Ukraine hat sogar in ihre Verfassung geschrieben, dass das Staatsziel ist, Mitglied von NATO und EU zu werden. Also das können wir ja nicht von außen sagen, dass sie das nicht dürfen. Das ist wirklich auch Rechtssystem, dem auch Russland zugestimmt hat. Ich möchte die Aussagen vom Herrn Andretsch mit denen vom Herrn Jansen verknüpfen. Peter Jansen, der von der Finnlandisierung sprach, der Ukraine als möglicher Ausweg. Also auch das widerspricht ja letztlich den Ideen der Charta von Paris und der Schlussakte von Helsinki. Bevor man da etwas Neues schafft, sollte man diese nicht ohne weiteres außer Kraft setzen. Vor allen Dingen in einer Zeit, wo Finnland und Schweden, die ja neutrale Staaten sein wollten, einen NATO-Beitritt erwägen. Ich glaube, dass Putin das falsch kalkuliert hat, wenn jetzt plötzlich auch Finnland und Schweden bereit sind, NATO-Mitglieder zu werden. Das heißt ja nicht, dass die NATO sich nach Osten ausdehnt, sondern dass die Länder Mitglied der NATO werden wollen. Die NATO kann dem zustimmen oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber offensichtlich ist die NATO wieder attraktiv für Mitgliedschaften. Und wenn es ums Ablenken geht, Russland steckte über den Sommer
Hunderttausende Menschen jedes Wochenende, die für Nawalny demonstriert haben, ins Gefängnis. Ich glaube, dass Putin innenpolitisch extrem unter Druck steht. Durch die schwierige wirtschaftliche Lage, durch die extremen Gesundheitsprobleme und die schwache Infrastruktur in den ländlichen Räumen. Also er versucht abzulenken. Und jetzt ist der Punkt, wie wir diplomatisch das hinbekommen. Und da muss ich schon sagen, Herr Stegner, Sicherheitsdiskussionen müssen wir mit unserer Bevölkerung führen. Die Zeit ist rum, dass wir hinter den Türen wichtige Dinge der Bevölkerung vorenthalten. Wir müssen, ganz wichtig, auch als Teil der Sicherheitsstrategie, die Sie ja im Koalitionsvertrag führen, die Interessen und Werte sicherheitspolitisch mit der Bevölkerung diskutieren. Wo wollen wir denn hin? Und deswegen finde ich es auch gut, dass der Deutschlandfunk diese Debatte macht. Und es zeigt ja, dass unsere Bevölkerung ein Interesse hat, weil so viele von ihnen antworten. Also unter dem Strich, die Ukraine braucht ein Selbstbestimmungsrecht. Wir dürfen nicht über Teile der Ukraine verfügen, wo man dann sagt, Donetsk oder Krim gehört zu Russland. Nein, es war ein Regelbruch, der dazu geführt hat. Und der Verursacher des Regelbruchs ist nicht die Ukraine gewesen, sondern leider Russland.
Herr Stegner.
Lassen Sie mich nochmal sagen, also zum einen, weil eben mal von den Helmen die Rede war, es gibt kein Land, das die Ukraine wirtschaftlich so stark unterstützt wie die Bundesrepublik Deutschland, um das mal deutlich zu sagen. Deutlich mehr als andere. Es ist also nicht so, dass wir nichts täten. Und ansonsten ist unsere Rolle in der Tat die, dafür zu sorgen, dass die Diplomatie Erfolg hat. Als größtes Land in Europa können wir das tun. Und Herr Kiesewetter, ich bin sehr dafür, dass wir über all diese Dinge öffentlich diskutieren. Ich finde das wunderbar, dass es so eine Sendung gibt. Da geht es um das Für und Wider, was man tut. Trotzdem glaube ich, Diplomatie an sich, die Verhandlungen, die sollten hinter verschlossenen Türen sein, sonst werden sie nicht zum Erfolg führen. Herr Putin ist nicht beeindruckt von Interviews, die Sie geben oder die ich gebe oder die sonst irgendjemand gibt, sondern wir müssen hinter verschlossenen Türen zu Erfolgen kommen. Da wünsche ich mir beharrliche Demokratie und ein bisschen weniger versuchen, sich zu profilieren, indem man möglichst radikal ist in seinen öffentlichen Äußerungen. Das nützt, glaube ich, am Ende niemand. Nebenbei bemerkt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Gerade die Deutschen sollten das kapiert haben.
Dann ist das Ihr Schlusswort, das Schlusswort dieser Sendung. Herr Stegner, Sie hatten dann das letzte Wort. Ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die hier an dieser Stelle gerne weiter diskutieren würden. Wir werden das sicher auch weiter hier im Deutschlandfunk in diesem Programm tun. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Ralf Stegner, SPD, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Roderich Kiesewetter, CDU, ebenfalls Außenpolitiker und ehemaliger Oberst der Bundeswehr. Und aus Moskau mein Kollege Florian Kellermann. Auch viele Grüße nach Russland, nach dort. Gut, dass Sie mit dabei waren. Ich danke natürlich auch allen, die uns hier heute Morgen geschrieben haben, die uns angerufen haben und die damit hier diese Debatte bereichert haben. Danke vielmals. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ihnen noch einen schönen Tag.